Vielen Dank. Guten Abend, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Für diejenigen, die zum ersten Mal in einer Adventgemeinde sind, wir sind es gewohnt, uns als Glaubensgeschwister per Du anzusprechen. Ich hoffe, keiner nimmt daran Anstoß. Ansonsten möge er sich hinterher bei mir melden, dann kann ich mich individuell entschuldigen für das plumpe Du. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Wir werden hoffentlich alle gemeinsam an diesem Wochenende 4 Vorträge betrachten. Es geht um das Generalthema »Die Wiederkunft rückt näher«. Nun behaupten wir als Adventisten das ja schon eine ganze Weile. Und die Frage ist, wie lange kann man das tun, ohne unglaubwürdig zu werden? Aber ich glaube, wir sollten das positiv sehen. Wollen wir es Christus verübeln, dass er noch so viel Geduld hat und noch wartet, bis sich noch eine Seele und noch eine Seele bekehrt? Ich glaube, es ist ein Zeichen seiner Geduld, seiner Barmherzigkeit und Güte, dass er noch nicht gekommen ist. Aber wir sehen Anzeichen dafür, dass der Zeitpunkt näher rückt, an dem er kommen wird. Und darüber wollen wir an diesem Wochenende sprechen. Heute Abend geht es um das Thema »Das Diktat des Zeitgeistes«. Das ist ein Aspekt in diesem Gesamtzusammenhang der nahe bevorstehenden Wiederkunft. Dann wollen wir morgen Vormittag im Rahmen der Predigt über die Zeichen der Wiederkunft Christi, der nahen Wiederkunft Christi innerhalb der letzten 20 Jahre sprechen. Ich meine, die Zeit ist vorangeschritten und gibt es Anhaltspunkte dafür, dass wir dem Zeitpunkt der Wiederkunft Christi nun wirklich näher gekommen sind? Und ich meine, ja. Und wir müssen da natürlich immer wieder einen Blick in die biblische Prophetie werfen, um abzugleichen, was ist denn schon geschehen, was geschieht im Moment gerade und was steht noch bevor. Dann, morgen Nachmittag, möchte ich dann über ein Thema sprechen, das ja ziemlich problematisch ist. Es korrespondiert sehr stark mit dem heutigen Thema. Es geht nämlich um die Emerging Church Bewegung. Also einen Trend innerhalb der Postmoderne, innerhalb der evangelikalen Kirchen. Etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ob wir es wollen oder nicht. Und schließlich zum Schluss, im 4. Vortrag, möchte ich etwas Erfreuliches erzählen über die Verbreitung der Adventbotschaft in aller Welt und wie es vorangeht mit dem Werk der Vorbereitung. So viel als genereller Überblick. Heute, wie gesagt, das Diktat des Zeitgeistes. An den Anfang dieses Vortrags möchte ich ein Zitat aus 1. Mose 3, Vers 1 stellen. Da heißt es: Aber die Schlange sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ihr kennt den Rest des Textes. Ihr kennt den Zusammenhang. Mir ist in diesem Zusammenhang eines wichtig. Satan hat sich einiges einfallen lassen, um uns in die Irre zu führen, um dafür zu sorgen, dass wir das Ziel, das Gott uns ermöglicht hat und gezeigt hat, nicht erreichen. Und er macht das auf eine listige Art und Weise. Er kommt nicht plump daher und sagt: Darf ich mich vorstellen, Eva, mein Name ist Satan, ich bin der gefallene Engel, der gegen Gott rebelliert, und ich möchte dich jetzt dafür gewinnen, dass du dich meiner Rebellion gegen Gott anschließt. Das wäre offen und fair gewesen, tut er aber nicht. Stattdessen, erstens, er verstellt sich. Ich meine, dass er keinen Pferdefuß hat, nicht nach Schwefel riecht, das wissen wir schon lange. Ja, es heißt ja sogar, dass er sich am Ende als ein strahlendes Wesen ausgeben wird, um Menschen zu verführen. Nein, er kommt hier im Paradies als Schlange. Also er verstellt sich. Er kommt in Form eines Stellvertreters, wenn man so will. Und zweitens, er sagt nicht einfach nur, was Gott gesagt hat, stimmt nicht. Sondern er kommt sehr geschickt und sehr, dialektisch daher. Und er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Das heißt, interpretierst du das auch richtig, was Gott da gesagt hat? Also, das ist schon sehr geschickt, das muss man ihm lassen. Wenn wir Satans Kriegsstrategien gegen die Menschheit betrachten, dann sehen wir verschiedene Strategien. Zum Beispiel die physische Aggression, wahrscheinlich die plumpeste Form der Kriegsführung. Verfolgung, Tötung, also Gewalt. Dann gibt es die Methode der Einschüchterung, also zum Beispiel Angst machen. Angst auch vor dem Verlust gesellschaftlichen Ansehens. Ich kenne genügend Leute, die eigentlich davon überzeugt sind, dass sie eine Entscheidung treffen müssten für Christus. Die es aber nicht tun, weil sie Angst haben, dass sie ihr gesellschaftliches Ansehen verlieren. Dann gibt es die intellektuelle Verunsicherung. Das ist das Infragestellen. Das Relativieren, die Verwendung der Wissenschaftskeule. Wie kannst du als gebildeter Mensch so etwas glauben? Die Wissenschaft sagt doch so und so und so. Also eine für unsere heutige Zeit und unsere westliche Welt ein sehr wirksames Mittel. Und ich glaube, das ist die letzte große Kriegsstrategie Satans, die religiöse Täuschung, das heißt die Imitation des wahren Christentums. Das ist so dicht dran an dem Echten, an dem Wahren, an dem Biblischen, dass nur ganz wenige erkennen können, dass es eine Täuschung ist. Ja, vielen Dank, mein Lieblingsgetränk. Woher wusstest du das? Also, das ist wirklich schon sehr anspruchsvoll. Und damit werden am Ende, und ich glaube, wir sind mittendrin, Millionen und Abermillionen von Menschen verführt. Weil sie glauben, es ist das Richtige, das Wahre, das Christliche. Und es ist nur eine Kopie, eine Täuschung. Ich glaube, dass der Zeitgeist eine Kombination aller dieser verschiedener, besonders wenn man mal von der ersten Variante absieht, der meisten dieser Strategien ist. Eine Kombination von Verführungsmethoden. Was ist Zeitgeist? Ich meine, es ist ein Wort, das wir alle kennen und viele von uns wohl auch benutzen. Übrigens ein Wort, das in anderen Sprachen, zum Beispiel in der englischen Sprache, unübersetzt bleibt. Ja, auch im Englischen spricht man von dem Zeitgeist. Der Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Oder eine andere Definition, das ist meine Lieblingsdefinition, Zeitgeist ist die Art und Weise, wie wir denken, ohne zu wissen, dass wir so denken. Steht ihr? Das ist das Gefährliche daran. Es passiert unreflektiert. Es ist die Übernahme von Denkvorgaben, die wir als so selbstverständlich akzeptiert haben, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, ob sie wahr sind oder nicht. Eine kleine Illustration. Also, don't try this at home. Bitte nicht nachmachen, ich habe es selbst auch nicht ausprobiert. Das ist etwas, was ich gehört habe, was mir jemand erzählt hat. Wenn man einen Frosch nimmt und wirft ihn in einen Topf mit siedend heißem Wasser. Dann wird er sofort herausspringen, weil es weh tut, weil er sein Leben retten will. Wenn man andererseits aber einen Topf mit kaltem Wasser nimmt, den Frosch reinsetzt und dann den Topf auf den Herd stellt, also wie gesagt, nicht ausprobieren, ja, dann habe ich mir sagen lassen, dann wird der Frosch drin bleiben in dem Topf. Dann fühlt sich das so wohlig warm an. Und er bleibt so lange da drin, bis er zu Tode gekocht ist, weil er den Zeitpunkt verpasst, an dem er rausspringen muss, wo das angenehme Warme zum gefährlich Heißen wird. Und ich glaube, dass der Zeitgeist so ähnlich ist. Der Zeitgeist, der uns umgibt, der uns dazu bringt, so zu denken wie die Menschen um uns herum. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Für mich heißt das, werdet nicht zu Opfern des Zeitgeistes, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, wir müssen aktiv unseren Verstand einschalten, unseren Sinn ändern, uns durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes die Maßstäbe des richtigen Denkens geben lassen. Das kann häufig bedeuten, dass wir einer Mehrheit alleine gegenüberstehen. Wie tun wir das? Nun, die meisten von uns wissen das durch Bibelstudium und Gebet. Das ist die Kommunikation mit Gott. Wenn wir jetzt über Zeitgeist sprechen, wollen wir etwas genauer werden. Was meinen wir damit im Einzelnen? Was gehört zum Zeitgeist? Welche Phänomene bestimmen unseren Zeitgeist in Westeuropa heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Ich glaube, es gibt einige markante Elemente oder Phänomene, die dazugehören. Ich erhebe nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Es mag sicherlich noch ein paar mehr geben, als ich aufgelistet habe, aber es sind die, die uns zunächst einmal beschäftigen sollten. Da ist zunächst einmal der Materialismus. Und wenn ich von Materialismus spreche, in diesem Zusammenhang meine ich nicht unsere Liebe zu den Dingen dieser Welt, sondern ich meine den philosophischen Begriff. Ich habe hier eine Definition. Der Materialismus erklärt dem Menschen die ihn umgebende Welt und die in ihr ablaufenden Prozesse ohne geistige bzw. immaterielle Elemente, wie beispielsweise Gott, dessen Existenz sich mit der Methodik der Naturwissenschaft, insbesondere dem Experiment, nicht überprüfen lässt. Das heißt, der Anhänger des Materialismus, und das sind wir alle mehr oder weniger, sagt, nur das, was Materie ist, nur das, was man wissenschaftlich prüfen, belegen, untersuchen kann, existiert wirklich. Oder umgekehrt ausgedrückt, alles, was man nicht wissenschaftlich im materiellen Sinne belegen, beweisen, prüfen, untersuchen kann, existiert nicht. Nach dieser Definition kann es Gott nicht geben. Und das ist ja das Dilemma, in dem sich viele Theologen und Theologiestudenten an den Universitäten befinden, die gelernt haben, wissenschaftlich sauber zu denken, zu arbeiten, zu formulieren, zu forschen. Es kann keinen wirklichen, realen Gott geben, weil wir ihn nicht sehen, beweisen, fotografieren können. Ja, das ist konsequent, wenn man sagt, dass der Materialismus zu 100% Recht hat. Mit dem Materialismus verbunden ist die Wissenschaftsgläubigkeit. Das eine ergibt das andere. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Wissenschaft vom Teufel ist. Wissenschaft ist gut und richtig und wichtig. Was ist aber Wissenschaft, besonders Naturwissenschaft? Gegenstand der Forschung ist immer nur diese materielle Welt mit ihren Naturgesetzen. Per Definition. Wissenschaft kann sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen, als nur mit den messbaren, prüfbaren, beweisbaren Dingen dieser Welt. Was ist Wahrheit? Mit diesem Begriff und mit dieser Frage haben sich schon Menschen aller Zeitalter auseinandergesetzt. Vielleicht kennt ihr das Höhlengleichnis. Also, beim Höhlengleichnis geht man davon aus, dass ein Mensch in eine Höhle gebracht wird, wird gefesselt, kann den Kopf nicht bewegen, sitzt dort auf dem Boden der Höhle. Der Eingang zur Höhle und das Loch, wo das Licht reinkommt, ist hinter ihm. Alles, was er sieht, ist vor ihm die Wand und die Schatten von Dingen, die jemand hinten vorbeiträgt. Ja, es können vielleicht Tänzerinnen sein, es kann vielleicht ein Ball sein, den jemand vorbeiträgt. Und derjenige, der in der Höhle sitzt und gegen die Wand guckt, macht sich jetzt ein Bild von den Dingen, die da draußen vorbeigetragen werden. Und er sieht zum Beispiel den Ball. Wie sieht er den Ball? Er sieht ihn als eine schwarze oder graue Scheibe. Aha, sagt er, ein Ball ist rund. Ist richtig. Aber was er nicht sieht, ist, dass dieser Ball dreidimensional ist. Er sieht vielleicht auch nicht, dass der Ball rot ist. Er sieht ihn nur grau. Das heißt, er sieht immer nur eine begrenzte Darstellung der Wahrheit. Er weiß nicht, dass der aus Gummi ist vielleicht oder aus Leder oder dass er quietscht, wenn man ihn streichelt oder was auch immer. All das weiß er nicht. Er hat nur eine begrenzte Sicht der Realität. Und genau das ist das Problem. Das Problem der Wissenschaft. Wissenschaftliche Wahrheit ist immer nur relativ richtig. Jeden Tag wird geforscht. Und jeden Tag kann irgendwo auf der Welt irgendein Wissenschaftler in einer bestimmten Disziplin zu neuen Erkenntnissen kommen. Und diese neuen Erkenntnisse, die veröffentlicht er dann, die korrigieren die Wahrheit von gestern. Das heißt, schon morgen kann eine neue wissenschaftliche Erkenntnis die Wahrheit von gestern korrigieren, verfeinern, über den Haufen werfen, was auch immer, haben wir alles schon erlebt. Dennoch ist Wissenschaft wichtig. Ich meine sogar, dass Wissenschaft ein Auftrag Gottes ist. Woher nehme ich das? In 1. Mose 1, Vers 28 heißt es, und Gott segnete sie, nämlich den Mann und die Frau, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertanen und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das heißt, wenn Gott hier den Auftrag gibt, dass Adam und Eva sich die Welt untertan machen, dann heißt es auch, dass sie sie erforschen, erkunden, dass sie nicht an der Oberfläche bleiben, dass sie das Schöpfungswerk Gottes bis ins Letzte untersuchen. Das ist meiner Ansicht nach Wissenschaft. Aber man muss die Grenzen der Wissenschaft kennen. Man muss wissen, dass die Wissenschaft erstens immer nur relativ richtig ist, nie absolut richtig ist. Wenn jemand sagen würde, jetzt habe ich in meiner wissenschaftlichen Forschung den Punkt erreicht, dass ich sagen kann, dies oder das ist absolut richtig und das wird nie mehr korrigiert werden, dann hört dieser Mann auf oder diese Frau Wissenschaftler zu sein. Dann wird diese Person per Definition zu einem Ideologen. Das ist nicht mehr Wissenschaft. Wissenschaft kann morgen schon wieder eine neue Erkenntnis vorlegen. Deshalb ist Wissenschaft relativ. Okay, zu den Grenzen der Wissenschaft. Es gibt zwei Realitäten. Es gibt einerseits die materielle Realität. Ja, das ist die Welt, in der die Wissenschaft forscht. Aber daneben gibt es eine weitere Realität, das ist die nicht materielle Realität. Ja, Gott, Engel, Dämonen, das Jenseits, das sind alles Dinge, die existieren. Aber wir können sie nicht nach den Methoden der Wissenschaft beweisen oder ausloten, messen. Beides sind Realitäten. Die Frage ist, wie erlangen wir Erkenntnis über die nicht materielle Realität? Die materielle Realität, okay, Wissenschaft. Aber die nicht materielle Realität, können wir darüber nicht nur spekulieren? Oder gibt es Informationen über diese andere Realität? Bleibt es nur eine Behauptung? Ist es nur ein Glaube? Oder gibt es mehr als das? Nun, wenn Gott Informationen zu uns gewissermaßen hereinreicht, dann haben wir einen intellektuellen Zugang zu dieser anderen Realität. Das heißt, hier muss ein Transfer geschehen von der nicht-materiellen Welt, in der Gott existiert, zu unserer materiellen, begrenzten, auf Zeit und Raum festgelegten Welt. Dieses Niveau muss überbrückt werden. Und das geschieht, indem Gott Informationen gewissermaßen hereinreicht zu uns. Und das nennen wir Offenbarung. Gott offenbart etwas. Gott offenbart sich durch Propheten bzw. durch Autoren, die vom Heiligen Geist inspiriert wurden. Das ist sein Mittel, um uns Informationen aus seiner nicht materiellen Realität hereinzureichen. Und die Bibel ist die wichtigste Niederschrift göttlicher Offenbarungen. Im Gegensatz zur relativen Wahrheit der Wissenschaft ist die Wahrheit der göttlichen Offenbarung aber absolut wahr. Das ist eben der Unterschied. Gott ist absolut, er ist allwissend, er ist allmächtig. Er muss sich nicht ständig korrigieren, er muss nicht ständig danach trachten, dass er etwas besser herausfindet, die Wahrheit immer mehr verfeinert. Er weiß die Wahrheit von Anfang an, sonst wäre er nicht allwissend. Das heißt, die Information, die er hat, die Wahrheit, die er uns gibt, ist absolut richtig und absolut wahr. Das ist der Unterschied zur Wissenschaft. Okay, Quizfrage. Welche Erkenntnismethode setzen wir ein, wenn es um zum Beispiel die Entstehung der Erde geht? Ist das ein Thema für die Wissenschaft? Speziell eine der Naturwissenschaften oder auch mehrere der Naturwissenschaften, Geologie, Biologie und Physik und so weiter? Oder ist das ein Thema für die Offenbarung, die Gott uns gibt? Viele Menschen haben damit ein Problem und ich weiß, dass auch viele gläubige Menschen, Menschen in unseren eigenen Reihen, Probleme damit haben, dieses Thema richtig anzugehen. Wissenschaft oder Offenbarung? Das ist hier die Frage. Was machen wir zum Beispiel mit der Datierung der Wissenschaft? Das ist ja immer das Problem, nicht? Wie alt ist das? Die Bibel geht von einer kurzen Erdgeschichte aus. Also nur ein paar tausend Jahre. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es hunderte von Millionen Jahre her ist, dass die Welt sich entwickelte, anfing sich zu entwickeln. Ich habe ein Denkmodell entwickelt, wie wir mit dieser Frage umgehen können. Nehmen wir einmal an, es gäbe eine Zeitmaschine. Ja, ihr kennt das Konzept der Zeitmaschine, die in modernen Märchen oder in Science-Fiction-Filmen eine Rolle spielt. Eine Zeitmaschine, in die man sich hineinsetzen kann, man kann ein Datum eingeben, ein x-beliebiges Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft und man kann sich dorthin beamen lassen. Wir wissen, das gibt es nicht, aber nehmen wir es mal an im Sinne einer Arbeitshypothese, dass es so etwas gäbe. Jetzt geben wir das Datum ein, sagen wir mal den ersten Sabbat der Erdgeschichte. Wir lassen uns katapultieren in den Garten Eden und wir sehen dort einen jungen Mann. Wir erfahren von Gott, dass er Adam heißt. Und Gott fragt uns: Was schätzt du, wie alt Adam ist? Und wir gucken den Mann an und sagen uns, ja, der müsste so irgendwo zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, oder? Und Gott sagt, falsch. Der ist erst ein paar Stunden alt, der ist noch nicht mal 24 Stunden alt, denn den habe ich erst gestern Nachmittag gemacht. Wir sagen, na, das kann doch nicht sein. Doch, habe ich, gerade gestern Nachmittag erst. Das heißt, nach unserer wissenschaftlichen Erkenntnis und menschlichen Erfahrung ist ein Mensch, der erst 24 Stunden alt ist, ja entweder ein blau anlaufender, schreiender Säugling oder aber ein Embryo, je nachdem, wo wir mit dem Beginn des Lebens bei einem Menschen beginnen. Das heißt, wir merken, wir kommen hier nicht weiter mit unserer Wissenschaft und unserer menschlichen Erfahrung. Der Schöpfungsakt ist etwas so Einmaliges, dass Wissenschaft nicht funktioniert. Deshalb ist ja auch diese Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei, so unsinnig für jemanden, der an die Schöpfung glaubt. Ja? Gott hat fertige Lebewesen erschaffen und nicht einen Evolutionsprozess in Gange gesetzt. Entweder ist er allmächtig oder er ist nicht allmächtig. Ja, das heißt, wir merken, hier haben wir ein Problem mit unserer Erfahrung und mit unserer Wissenschaft. Zweites Beispiel. Wir lassen uns zurückbeamen zu dem Tag, als der erste Baum gerade einen Tag alt war. Einen Tag, nachdem Gott einen Baum erschaffen hatte. Und wieder würde Gott uns fragen, was schätzt du, wie alt ist dieser Baum? Wir stehen davor und sagen, ja, je nachdem, ist es Hartholz oder Weichholz, vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Und Gott würde wieder sagen, falsch, der ist erst einen Tag alt. Wir sagen, na, das kann doch nicht sein. Nach unserer menschlichen Erfahrung, nach unserer wissenschaftlichen Erkenntnis ist ein Baum, der einen Tag alt ist, höchstens ein kleiner Keimling, aber nicht mehr. Wieder hätten wir uns geirrt. Der Baum ist älter. Gott hat ihn als fertigen Baum geschaffen, der allem Anschein nach viel älter wirkt, als er ist, weil der Schöpfungsprozess etwas so Einmaliges ist. Dritter Fall. Wir sehen einen Stein. Wir heben ihn auf, einen Tag, nachdem Gott ihn geschaffen hat. Und Gott fragt uns, okay, was glaubst du, wie alt ist dieser Stein? Und wir würden sagen, ah, der muss 50 Millionen, 500 Millionen, kommt ja nicht auf ein paar Millionen an, Jahre alt sein. Und vielleicht würden wir sogar die C14-Methode einsetzen und den Stein zertrümmern und analysieren und wir würden zu dem Ergebnis kommen, der Stein ist sehr viel älter. Und wieder würde Gott sagen, falsch, den habe ich gestern erst gemacht. Aber ich habe ihn so gemacht, dass er so aussieht, als sei er sehr viel älter. Genauso wie das Huhn, wie der Mensch, wie der Baum, wie alles, was er geschaffen hat. Er hat fertige Dinge geschaffen. Das heißt, hier merken wir, wie unsere wissenschaftliche Erkenntnis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stößt, wenn es um die Erschaffung der Dinge durch einen allmächtigen Schöpfer geht. Da Gott der Schöpfer ist und die Erschaffung der Welt ein einmaliger Vorgang war, bei dem er erst die Naturgesetze in Gange setzte, sind wir auf Gottes Offenbarung von Informationen angewiesen. Das ist der entscheidende Punkt. An dieser Stelle hilft Wissenschaft nicht mehr. Okay, das ist soweit mal das erste Phänomen, der Materialismus, das Phänomen, das unseren Zeitgeist prägt. Das nächste Phänomen ist der Relativismus und der hängt mit dem ersten Phänomen zusammen. Was ist Relativismus? Nun, ich habe hier bei Professor Wikipedia eine Definition gefunden. Nicht immer die beste Quelle, aber manchmal auf die Schnelle ganz hilfreich. Der Relativismus ist eine Denkweise, die davon ausgeht, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Also hier merken wir die Verbindung zum Materialismus. Jede Wahrheit ist eine subjektive Überzeugung oder willkürliche Festsetzung. Sie ist daher relativ und keine absolut gültige Wahrheit. Deine Wahrheit oder Unwahrheit ist daher ebenso richtig und wahr wie meine Wahrheit oder meine Unwahrheit. Demzufolge gibt es auch keine absolut gültigen ethischen Werte. Alles ist relativ. Ihr merkt, wie das zusammenhängt. Wenn die Vorgabe des Materialismus mir diktiert hat, dass es Gott nicht geben kann, weil er nicht Materie ist, weil er sich nicht beweisen lässt, dann ist alles relativ, dann gibt es keine absoluten Wahrheiten. Versteht ihr, wie das zusammenhängt? Alles ist gleich. Was sind die Konsequenzen daraus? Es gibt keine eindeutige biblische Wahrheit und damit auch keinen klaren Irrtum. Ja? Wenn der Materialismus absolut richtig ist, ist ja immer interessant, wenn man mit einem Wissenschaftler sich unterhält und der sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Und wenn man ihn dann fragt, würden Sie das absolut sehen? Was soll er dann sagen, nicht? Ja, wenn er sagt ja, dann hat er sich gerade selbst widersprochen. Wenn er nein sagt, dann haben wir Grund weiterzureden. Ja. Also, es gibt keine eindeutige biblische Wahrheit. Und das ist doch das, was wir dieser Tage von vielen Seiten hören. Biblische Wahrheit, was ist das? Das ist deine Meinung, alles ist relativ. Die anderen glauben das und die glauben das und alles wird nivelliert und auf die Ebene der Spekulation und der persönlichen Präferenz gesetzt. Es gibt keine moralischen Werte, die von der Gesellschaft und dem Zeitgeist unabhängig sind. Ja, auch das übrigens, das fällt mir immer wieder auf, wenn man ein gewisses Lebensalter erreicht hat und ich dachte nie, dass ich so alt werden würde, wie ich bin. Nein, ich bin noch nicht so alt, wie ich aussehe, aber immerhin schon ziemlich alt. Du hast ja verraten, wie alt ich bin. Ich kann mich noch gut erinnern, wie diese Gesellschaft, zu der ich gehöre, die Homosexualität als unmoralisch und sogar als ein Verbrechen definiert hat. Paragraph 175. Heute hat die Gesellschaft und damit die Werte, die diese Gesellschaft hochhält, sich um 180 Grad gedreht. Heute ist es strafbar, wenn man jemanden wegen seiner homosexuellen Orientierung diskriminiert. Nun, ich habe kein Problem mit Homosexuellen. Ich kenne einige sehr liebenswerte Menschen. Nur die Frage ist, wo fängt das an, ein Problem zu werden? Wenn es praktiziert wird, wird es ein Problem. Aber ich will nicht in dieses Thema einsteigen. Ich wollte nur damit sagen, die Werte, die aus der Gesellschaft kommen, wandeln sich. Die sind nicht absolut. Die können heute in die Richtung gehen und morgen in die entgegengesetzte Richtung. Ja, die Bibel ist für gläubige Menschen ein Maßstab, der unabhängig ist von gesellschaftlichen Werten. Es gibt keine Instanz oder Autorität außerhalb unserer Gesellschaft. Also es gibt keinen Gott. Das ist eine der Konsequenzen des Relativismus. Und cool sein ist in. Nun weiß ich, dass cool sein ist ein Modebegriff geworden und Kinder bezeichnen ihre Eltern als cool, wenn sie damit sagen wollen, die sind in Ordnung. Ja? Aber überlegt einmal, woher dieser Begriff kommt und was damit ursprünglich und eigentlich im tieferen Sinne gemeint ist. Cool sein, cool ist Englisch und heißt kalt. Ich habe vor ein paar Jahren eine interessante Diskussion oder ein Gespräch im schweizerischen Rundfunk DRS2 gehört. Da ging es um ein Buch mit dem Titel Kalte Kinder, im Herder Verlag herausgekommen. Es ging um eine Untersuchung an deutschen Schulen in Bezug auf die Werte und das Verhalten, Einstellungen von Jugendlichen und Kindern. Erschreckend. Und in diesem Gespräch hatte die Moderatorin einen Kinder- und Jugendpsychiater aus Zürich eingeladen, ein Professor an der Zürcher Universität. Und sie unterhielten sich speziell über dieses Buch und die Ergebnisse. Und es wurde deutlich, wie stark inzwischen unsere nachwachsende Generation verroht ist. Wie sie ohne Werte, ohne Orientierung lebt. Wie christliche Werte kaum noch bekannt sind. Und dann stellte die Moderatorin dem Psychiater eine Frage und sagte, sagen Sie mal, was ist eigentlich das Gegenteil von cool sein? Und als er seine Antwort gab, dachte ich, mich tritt ein Pferd. Der sagte nämlich, ganz einfach sagt er, das Gegenteil von cool sein heißt barmherzig sein. Merkt ihr was? Merkt ihr, wie hier der Zeitgeist dabei ist, uns den Kopf zu verdrehen? Unserer Jugend auf jeden Fall. Wenn wir Jesus Christus mit einem einzigen Wort definieren wollten, dann würde ich den Begriff Barmherzigkeit benutzen, oder? Ist das nicht der Inbegriff des Charakters Jesu, diese wohlwollende, herabneigende Liebe zu uns Menschen, dieses unverdiente, uns bedingungslos lieben, das ist Barmherzigkeit. Und wenn es der Inbegriff der Jugendkultur heute ist, cool zu sein, dann heißt das, das ist das Gegenteil von dem, wofür Jesus Christus steht. Das macht mir Angst. Das macht mir Sorgen. Der dritte Begriff, das dritte Phänomen innerhalb des Zeitgeistes, über das wir sprechen müssen, ist der Hedonismus. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Begriff kennt. Einige kennen ihn vielleicht. Ich werde euch gleich klar machen, was das bedeutet. Ich denke, anhand dieses Bildes könnt ihr es schon ahnen. Der Hedonismus ist eine geistige Strömung oder Denkweise, die Lust und Spaß als Ziel und Zweck des menschlichen Daseins sieht. Es ist eine ausschließlich an materiellen Genüssen orientierte, egoistische Lebenseinstellung. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich glaube, in den 90er Jahren gab es so einen Hit. Ja, ich will Spaß, ich will Spaß. Nicht? Also das ist Ausdruck eines Lebensgefühls, einer Lebensrichtung. Ja, es ist interessant, mal über den Schulhof zu gehen und zu fragen, was ist dein Lebenszweck? Wofür lebst du? Was willst du? Was erwartest du von Leben? Und viele würden sagen, ja, ich will Spaß, ich will Spaß. Party, Halligalli, den ganzen Tag. Was ist die Konsequenz? Wenn wir diese Lebenseinstellung haben, dass wir vor allem Spaß wollen im Leben und sonst nichts oder alles andere erst danach, dann heißt das, dass wir bestimmte Dinge, bestimmte Werte ablehnen, wie zum Beispiel den Dienst am Nächsten. Das hat zunächst einmal nichts mit Spaß zu tun. Oder Pflichterfüllung oder Demut oder Hingabe oder Treue oder Beharrlichkeit. Das sind alles Qualitäten, die wir in einem Christen erwarten würden, weil Jesus Christus so war. Aber das hat nichts mit Spaß zu tun. Jedenfalls nicht zunächst einmal. Sicherlich, wer es ausprobiert, wird merken, dass es eine innere, tiefere Freude bereitet, diese Dinge zu tun, aber nicht auf den ersten Blick Spaß macht. Hier ein Zitat von Ellen White. Wenn wir um des Vergnügens willen Gemeinschaft mit Weltmenschen haben, wenn wir uns weltlichen Gewohnheiten anpassen, ich will Spaß in Klammern, wenn wir uns in unseren Zielsetzungen mit Ungläubigen vereinen, setzen wir unseren Fuß auf den Pfad von Versuchung und Sünde. Wie können wir dann von Gott erwarten, dass er uns davor bewahrt, zu fallen? Ich glaube, wer nur lebt, um Spaß zu haben, bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Natürlich stellt sich da die Frage, wozu leben wir? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon gestellt habt. Ich muss zugeben, ich war mir lange Zeit nicht so ganz sicher, wofür ich lebe. Aber inzwischen kann ich das ziemlich klar formulieren. Ich sage nicht, dass ich meinen Selbstansprüchen immer gerecht werde, bin ich weit von entfernt. Aber ich habe ein Ziel. Ich möchte dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, Gott kennenlernen. Ich möchte zumindest ein kleines Rädchen sein in dem größeren Werk, das dazu beiträgt, dass im großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, Gott am Ende gut aussieht. Dafür lebe ich. Deshalb bin ich hier, deshalb halte ich Vorträge, deshalb schreibe ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr eine andere Zielsetzung habt. Denke mal nicht, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Viertens, das vierte Phänomen, über das wir sprechen müssen, ist Konsumismus. Ich glaube, darunter können wir uns was vorstellen. Der Konsumismus bezeichnet die Vorstellung, der Erwerb und Besitz materieller Güter mache glücklich. Kennen wir das? Ich nenne das immer das Mediamarkt-Syndrom. Ich bin nicht frei davon, wenn ich in den Mediamarkt gehe, und ich will ja nicht, Saturn ist auch gut und es gibt auch noch andere gute Geschäfte, aber wen noch? Ja, okay, richtig, alles gehört Metro, ne? Wie dem auch sei, wenn ich da reingehe, dann überfällt mich dieses Glücksgefühl, dieses Verlangen, diesen Flachbildschirm oder dieses iPhone oder Smartphone oder dieses Objektiv für meine Kamera. Und wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Ja? Sind wir nicht alle ein wenig konsumistisch? Ich meine, unsere amerikanischen Freunde sind uns da noch einen Schritt voraus. Aber machen wir uns nichts vor, der Bacillus americanus hat uns längst gebissen. Ja? Die Vorstellung, der Erwerb und Besitz von materiellen Gütern macht glücklich, ist Teil des Zeitgeistes. Mein Haus, mein Auto, übrigens lässt sich auch auf das Essen übertragen. Was sind die Ursachen des Konsumismus? Die Ursachen sind innere Leere. Materialismus, hier merken wir, wie das zusammengehört. Hedonismus, ich will Spaß, ich will Spaß. Verlust an christlichen Werten, mithalten mit den Nachbarn. Das alles können Ursachen für den Konsumismus sein. Was sind übrigens Konsequenzen? Interessanterweise, an erster Stelle steht auch wieder die innere Leere. Innere Leere stößt uns dazu an, zu Konsumisten zu werden, und wir stellen fest, es ist eine Konsequenz. Es bringt nicht die Befriedigung, das Glücksgefühl. Finanzieller Ruin, ganz pragmatisch. Platzmangel, noch pragmatischer. Ja. Übrigens, ich muss mich in diesem Zusammenhang immer daran erinnern, ich wohnte in Amerika in einer Sackgasse, da waren vielleicht so 10 Häuser. Das ist also jetzt nicht ein tatsächliches Bild, sondern nur ein ähnliches Bild. Und in dieser Straße, naja, so wie das so in der amerikanischen Vorstadt aussieht, da gibt es dann die Häuser mit der langen geteerten Einfahrt, den schönen gepflegten Rasen und eine Garage für 2 Autos. Und in dieser Straße gab es mehrere Familien, die, obwohl sie eine Doppelgarage hatten, ihre Autos immer nur in der Einfahrt parkten. 2 oder 3 Autos, nicht, wenn ein erwachsenes Kind da noch dabei ist, nicht, stehen da 3 Autos in der Einfahrt. Warum? Weil die Garage so voll war mit Sachen, die die Leute gekauft haben, dass sie nicht mehr wussten, wohin damit. Die Freizeitbeschäftigung Nummer 1 in Amerika. Und ich will nicht auf unseren amerikanischen Freunden rumhacken, denn wir werden schnell eingeholt. Bei uns ist es nicht mehr weit davon entfernt. Die Freizeitbeschäftigung Nummer 1 ist Shopping gehen, Erlebnisshoppen. Man geht in die Mall. Wenn wir rausgehen an den See oder in den Wald, um spazieren zu gehen, geht man in Amerika in die Mall. Und man kauft, obwohl man eigentlich nichts braucht. Ja, wird angeheizt durch das sehr gute Werbefernsehen, durch Marketingmethoden, die sind schon gut, keine Frage. Ja. Meister der Kommunikation, Meister des Marketing. Und was passiert? Irgendwann ist die Garage voll, dann muss man einen Garage Sale machen. Das heißt, man baut ein paar Tische auf, ein paar Sägeböcke, eine Tür wird ausgehängt und dann wird all der Ramsch, den man über die Jahre gesammelt hat, in der Garage, ja, die man sowieso nie brauchte, der wird dann auf die Tische gelegt und dann werden Schilder aufgestellt und dann kommen die Nachbarn vorbei und die kaufen dann, was sie nicht brauchen und bringen es in die Garage und irgendwann müssen sie dann auch einen Garage Sale machen. Also das dreht sich dann immer so weiter. Nicht? Also das ist Teil der Konsumismuskultur. Das 5. Phänomen, das ich als Teil unseres Zeitgeistes ausmache, ist der sogenannte Medienterror. Könnt ihr damit was anfangen? Moderne Kommunikationsmedien, Fernsehen, Handy, Internet. Ja, ich sehe immer wieder Leute, die gleichzeitig im Internet unterwegs sind und am Telefon. Look who is talking. Ich meine, ich bekenne mich ja auch schuldig, aber ich kenne Leute, die haben 3 Handys. Ja, 1 für den Job, eins privat und eins für ihr Ehrenamt. Sie sind gekettet an den Fernseher. Also es gab eine Zeit in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, da gab es einen Mann, der immer vernünftig angezogen war, aber der redete immer vor sich hin, wenn er durch die Straßen ging. Übrigens, sein Bruder war der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Also er kam aus einer guten, aus einer Pastorenfamilie, aber der hatte ein psychisches, ein mentales Problem und das wusste jeder in der Stadt. Der benahm sich vernünftig, aber er ging immer und redete und man wusste, okay, der redet mit sich selbst oder mit imaginären Personen. Heutzutage, wenn ich halte mich viel an Flughäfen auf und ich fange auch gerne Gespräche mit Leuten an, aber das geht nicht mehr so leicht. Wenn man heutzutage gut angezogene Leute durch den Flughafen laufen sieht und die reden und reden die ganze Zeit und gestikulieren vielleicht noch, dann denkt man dann, nu, was ist denn mit dem los? Und dann muss man nur auf die andere Seite gehen, und das habe ich mir angewöhnt, das zu machen, und dann sehe ich den Bluetooth im Ohr. Die sind gerade am Telefon und reden mit jemandem. Wir merken gar nicht, wie wir durch die technischen Hilfsmittel, die uns eigentlich helfen sollten, Zeit zu sparen, immer mehr zu Sklaven dieser Kommunikationsmittel werden. Kennt ihr? Also manchmal habe ich den Eindruck, ich existiere nur, um meine E-Mails zu beantworten. Ich könnte damit gerne meine ganze Zeit verbringen, wenn ich jede E-Mail, die ich bekomme, gewissenhaft und ausführlich beantworten würde. Ich denke mal, das geht vielen von euch auch so. Ja, oder das typische Bild am Abend, Feierabend im deutschen Haushalt. Vorm Fernseher sitzen. Übrigens, eins ist mir aufgefallen. Also, als ich in die Grundschule ging, hatte ich einen relativ weiten Schulweg. Ja, auch später im Gymnasium war das der gleiche, fast der gleiche. Nee, der war noch ein bisschen weiter. Auf diesem Weg zur Schule musste ich immer zwei Bahnübergänge mit Schranken überqueren. Und ich weiß noch, wie ich ja wirklich so die Geschichte der Technologiesprünge in der Deutschen Bundesbahn miterlebt habe. Ich erinnere mich noch an die Dampflokomotiven. Und irgendwann kamen dann die Diesellokomotiven. Und dann kam irgendwann die elektrischen Lokomotiven. Nein, ich bin nicht 20 Jahre in die Grundschule gegangen. Aber nein, nein, das ging in relativ kurzer Zeit. Ich versichere es euch. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, eine Technologie hat die andere abgelöst. Aber jetzt denkt mal über Kommunikationsmittel nach. Zeitung, Radio, Fernsehen, Computer mit Internet, Handys, was kommt als nächstes? Da hat nicht eine Technologie die andere abgelöst, sondern da ist immer noch eine obendrauf gekommen, wie so ein gutes amerikanisches Sandwich, bei dem man sich den Unterkiefer aushakt, wenn man reinbeißen will. Das heißt, wir werden geradezu schwindelig kommuniziert. Moderne Kommunikationsmittel rauben uns Zeit. Zeit zum Beispiel für wichtige Dinge wie unser Leben. Das Beantworten von E-Mails und das Surfen im Internet ist nicht das Leben. Sie rauben uns Zeit für Dinge wie die Erkenntnis unserer Erlösungsbedürftigkeit. Gott, das ewige Leben, unseren Nächsten. Ja, ich kenne Leute, die sitzen Büro, ja, Tür an Tür im Büro und die kommunizieren per E-Mail miteinander. Ja. Wir haben eben über den Medienterror gesprochen. Die Medien, die uns geradezu schwindelig machen, uns Zeit rauben. Jetzt sprechen wir über die Medienmanipulation. Was passiert, wenn wir zum Beispiel Fernsehen? Ist das die Realität? Es gibt Leute, die erleben irgendwo ein großes Feuer und stehen mit offenem Mund daneben und dann müssen sie erst nach Hause gehen, um das in den Fernsehnachrichten nochmal zu sehen, dann ist es erst wirklich passiert. Ja? Also ich habe mir sagen lassen, dass selbst, ich meine, ich muss ja vorsichtig sein, meine Frau arbeitet für das bayerische Fernsehen und ist verantwortlich für Dokumentarfilme, sie ist eine der vielleicht letzten seriösen Journalistinnen. Und ich weiß, dass sie eine gute Arbeit macht und dass sie nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet und nicht nur sie, auch sicherlich noch viele andere. Aber wenn wir genauer hingucken, selbst in einem Dokumentarfilm wird uns nicht die Realität 1:1 geliefert, sondern die Autoren, die verantwortlich sind für einen Bericht, versuchen die Realität so zu formen, dass eine bestimmte Botschaft rüberkommt. Das heißt, sie selektieren. Aber das ist jetzt eine Wissenschaft für sich, ein spannendes Thema, über das ich jetzt nicht zu viel sprechen wollte. Aber das ist selbst beim seriösen öffentlich-rechtlichen Fernsehen müssen wir davon ausgehen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht nur auf eine Light-Version manipuliert werden. Und das wird natürlich noch schlimmer, wenn es um private Sender geht. Ja, in Amerika, alles geht da zuerst los und dann kommt es zu uns rüber, hat man ja den Begriff des Infotainment entwickelt. Also eine Mischung aus Information und Entertainment. Ja, Information und Unterhaltung. Das fließt immer mehr zusammen. Warum? Weil sie Einschaltquoten brauchen und weil der Mensch, wenn er unreflektiert einfach nur etwas Unterhaltung will, am ehesten sich so etwas anguckt. Das heißt, der Trend zur Manipulation ist groß. Früher war es so, dass man bei Wildwestfilmen immer genau wusste, wer die Guten und wer die Bösen sind. Die Guten haben immer die weißen Hüte getragen und die Bösen die schwarzen Hüte. Ja, und am Ende hat immer das Gute gesiegt. Inzwischen, ich meine, ich möchte nicht hier Werbung für Hollywood machen, aber wer sich da ein wenig auskennt, wird wissen, dass inzwischen die Werte sich dramatisch verändern. Das heißt, es wird immer mehr für Sympathie geworben für das Böse, für das Kriminelle. Ja, das ist eine neue Dimension. Und ich frage euch, wie wirkt das auf unser Unterbewusstes? Wird da nicht etwas an Grenzfehlen verschoben in unserer Wertebildung? Zeitgeist, Verführung durch direkte Falschinformation, das ist Desinformation, durch Manipulation, durch Werbung. Ja, als ich das vorletzte Mal in den USA war, ich habe mein Büro in Detroit und bin ja inzwischen nicht mehr so oft wie früher da, aber es ist ja eine gebeutelte Region, den Leuten geht es schlecht. Die Arbeitslosigkeit in Detroit liegt bei 40%. 40%. Ja, und Leute fangen an, ja, in Amerika, wenn man arm wird, das läuft ein bisschen anders ab als bei uns. Das, was man zuletzt aufgibt, ist das Auto und die Kreditkarte. Dafür gibt es Gründe, ja. Aber das ist bei uns relativ früh, dass wir diese Dinge aufgeben, wenn wir arm werden. Aber inzwischen gibt es bewachte Parkplätze, wo arme Leute übernachten können, in ihrem Auto. Ja, früher war das gegen das Gesetz. Aber was ich sagen wollte war, ich fahre durch Detroit, ich weiß, die Statistik sagt mir 40% Arbeitslosigkeit. Ich sehe die Menschen auf der Straße, ich sehe die vernagelten Häuser, die vielen for sale, also zum Verkauf angebotenen Häuser. Und dann gehe ich in mein Hotelzimmer und schalte den Fernseher ein und sehe die Werbung. Und die Werbung in Amerika ist wirklich zum Teil sehr, sehr gut. Und da sehe ich strahlende Menschen und den amerikanischen Traum. Und ich sehe ein erfolgreiches Amerika, das nur so vor Kraft und Glück strotzt. Ja, dann frage ich mich, was ist jetzt die wirkliche Realität? Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die nicht mehr richtig unterscheiden können. Veränderung moralischer Werte. Ablenkung ist das Wenigste, was wir hier noch erwähnen können, aber nichts unwichtig ist. Zeitgeist. Man kann sicherlich diese Liste noch weiter fortsetzen. Ein Thema, über das man sprechen müsste, ist vielleicht die politische Korrektheit. Es ist wichtiger, politisch korrekt zu sein, als wahrhaftig und nach den Werten, die Gott uns gegeben hat, zu leben. Nochmal zusammengefasst, der Zeitgeist, so wie ich ihn definiere, besteht aus dem Materialismus, aus dem Relativismus, dem Hedonismus, dem Konsumismus, dem Medienterror und der Medienmanipulation. Das sind Dinge, mit denen wir leben, die für uns inzwischen so selbstverständlich sind, dass wir sie nicht mehr hinterfragen, dass wir uns innerhalb dieser Welt bewegen. Und das hat Konsequenzen für unseren Glauben. Nochmals der Text von vorhin aus Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt Paulus. Also lasst euch nicht durch den Zeitgeist versklaven, denn das ist es, worauf es hinausläuft. Sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ellen White schreibt, und sie zitiert zunächst den Propheten Jesaja, ja nach dem Gesetz und Zeugnis. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Es gibt eine klare, offenbarte Wahrheit. Dem Volke Gottes wird die Heilige Schrift als Schutz gegen den Einfluss falscher Lehrer und gegen die trügerische Macht der Geister der Finsternis vor Augen gestellt. Und ich würde hier den Zeitgeist gerne mit einreihen. Satan wendet jede mögliche List an, die Menschen zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen, denn deren deutliche Aussagen enthüllen seine Täuschungen. Ja, ohne Bibel haben wir keine Grundlage, um den Zeitgeist die Maske vom Gesicht zu reißen. Dann schreibt sie, Gott braucht Männer wie Elia, Nathan und Johannes den Täufer, die seine Botschaft treu ausrichten, unbekümmert um die Folgen. Männer, die kühn die Wahrheit aussprechen und sollte es auch alles kosten, was sie haben. Gott kann niemand brauchen, der sich in Zeiten der Gefahr, wenn es auf die Kraft, den Mut und den Einfluss aller ankommt, davor fürchtet, standhaft das Recht zu vertreten. Ich glaube, das ist unsere Berufung als Christen. Als Adventisten, als diejenigen, die Gott kennen, die sein Wort kennen, dass wir lernen, uns unabhängig zu machen vom Zeitgeist. Und das können wir nur, indem wir gegründet sind in der Bibel. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn wir pro Tag, und ich glaube, das ist schon für einige von uns sehr weit gegriffen, wenn wir pro Tag 10 Minuten in der Bibel lesen, aber 4 Stunden vorm Fernseher hängen, dann müssen wir keine Genies sein, um herauszufinden, was uns mehr prägen wird. Darüber sollten wir nachdenken. Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase. Also ich bin ja früher gelaufen, einige werden es wissen, wettkampfmäßig gelaufen. Und es ist so, als wenn wir wenige Meter vor dem Ziel sind. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen sollte. Ich habe das noch nie öffentlich erzählt, aber ich glaube, es passt hierher. Ich bin mal 110 Meter Hürden gelaufen. Einige wissen das vielleicht. Und ich weiß noch, wie es die deutschen Studentenmeisterschaften gab. Also Meistens sind es Studenten, die Leichtathletik machen. Nicht? Also man trifft sich dann immer wieder. Und ich galt als Favorit auf den Meistertitel. Und ich hatte den Vorlauf, den Zwischenlauf gewonnen. Das war in Bonn damals. Muss so Ende der 60er Jahre gewesen sein. Einige von euch waren noch gar nicht auf der Welt. Und ich hatte die Vorläufe gut überstanden, war nach wie vor favorisiert und dann kam der Endlauf. Und ich lag auch, das sind ja 10 Hürden, die man überlaufen muss, und ich lag bis zur letzten Hürde lag ich vorne. Und in Gedanken feierte ich schon den deutschen Meistertitel, also als Studentenmeister. Und dann, ein paar Meter vor der Ziellinie, stürzte ich. Als ich wieder aufstand, waren schon 3 vor mir durchs Ziel gelaufen. Man ist eben nicht so schnell, wenn man auf den Brustwarzen läuft. Ich hatte die Nacht davor andere Dinge im Kopf gehabt als den Sport, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und mir fehlten die Kräfte. Und ich glaube, dass wir als gläubige Menschen im Moment kurz vor dem Ziel sind. Wir haben eigentlich schon den Sieg in der Hand. Es sind nur noch wenige Meter. Und die Gefahr ist da, dass wir uns durch den Zeitgeist davon abhalten lassen, die Ziellinie als Sieger zu überqueren. Das wäre so tragisch. Ich hätte mir hinterher in den Hintern beißen können für dieses unvernünftige Verhalten. Okay, aber das war nun mal so gelaufen. Aber das muss nicht so für uns laufen. Durch Jesus Christus, durch sein Wort, haben wir die Chance, die Ziellinie zu überqueren und nach Hause zu kommen. Amen. Darf ich euch einladen, noch mit mir aufzustehen und zu beten? Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns dein Wort gegeben hast, indem du uns absolute Wahrheit gibst. Herr, wir leben in einer schwierigen Zeit, in einer turbulenten Zeit und wir sehen, wie viele Dinge uns abhalten wollen, das Ziel zu erreichen. Wir sehen, dass der Zeitgeist unser Denken infiziert hat. Wir bitten dich, dass du uns stark machst, dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, uns auf dein Wort zu verlassen, uns auf deinen Heiligen Geist zu verlassen, der uns in alle Wahrheit führt. Herr, halte du uns an deiner treuen Vaterhand. Bleibe du bei uns an diesem Abend, dieser Nacht. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.